Herz 87.9 im Gespräch.
Andreas Steinhöfel ist seit knapp 25 Jahren als Schriftsteller tätig. Seine Werke sind Schullektüre, sie sind verfilmt worden und werden von Kindern und Erwachsenen gerne gelesen. Vom 18. bis zum 21. November war Andreas Steinhöfel zu Besuch an der Universität Bielefeld als Poet in Residence der Fakultät für Germanistik. Im Zuge der Veranstaltung kam Andreas Steinhöfel auch zu uns in die Redaktion, um mit Herz 87.9 Redakteur Andreas Hermwille zu sprechen. Es ging um Freud und Leid am Schreiben für Kinder, wie Lehrer seine Arbeiten wahrnehmen und wieso seine Reihe Rico und Oskar ein grauenvolles Ende hat.
Am Anfang war ein Mädchen, das Skifahren sollte und Angst davor hatte. Dann hat sie Mut gefasst und fuhr. Und die Moral von der Geschichte, Kinder, wenn ihr etwas tun wollt, sucht euch Mut und dann macht's. Diese Kindergeschichte hat meinen Gast dazu bewegt, selbst Kindergeschichten zu schreiben. Und darum begrüße ich jetzt auch bei mir im Studio den Schriftsteller Andreas Steinhöfel. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hi.
Es ist jetzt schon knapp 25 Jahre her, dass dieses Ereignis bei Ihnen stattfand. Aber wie ich mitbekommen habe, können Sie immer noch quasi mit Inbrunst davon berichten, wie fürchterlich diese Kindergeschichte war.
Ja, weil es ja diese Art von Kindergeschichten auch immer noch gibt. Oder den dahinterstehenden Aberglauben erwachsener Menschen, dass man nur ein Buch schreiben muss, wo ein Kind Mut fasst und das Kind fasst dann Mut, nachdem es das Buch gelesen hat. Das ist ja schon, da wird ja jeder Psychologe die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber sobald das in der Literatur stattfindet, bekommt das so ein kleines Gütesiegel obendrauf.
Wo kam diese Geschichte denn her und wie hatte Sie dazu dann gebracht, selbst zu schreiben?
Die Geschichte kam vom Carlsen Verlag, wo ich heute noch bin. Und mein Bruder sollte diese so eine Story Probe illustrieren. Der wollte Illustrator werden und der gab mir den Text zu lesen. Und dann entdeckte ich halt diesen Schrecken da drin und habe dann abends eine Story geschrieben, die erste meines Lebens, und an den Verlag geschickt, an Carlsen, mit einem Zettel bei, mit freundlichen Grüßen, so muss eine gute Kindergeschichte aussehen. Und dann haben die mir, ich kürze jetzt etwas ab, einen Vertrag angeboten. Das hätte nie geklappt, wenn ich Autor hätte werden wollen und das auf regulärem Weg versucht hätte, da bin ich ziemlich fest von überzeugt.
Sondern das hat dann geholfen, weil sie den gleichen Nachnamen wie ihr Bruder hatte oder wie das funktioniert?
Nee, das hat deshalb geholfen, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat. Das war ja ein Jux. Also ich habe das nicht ernst gemeint. Das war wirklich so aus dem Bauch raus. Aber weil ich mich auch echt extrem aufgeregt habe über dieses Buch, weil ich gar nicht glauben konnte. Ich meine, das ist eine Weile her, aber es ist jetzt auch nicht Steinzeit. Das war 1990, dass zu so einer Zeit noch so ein hanebüchener Quatsch veröffentlicht wird.
Seitdem haben Sie sehr, sehr viel selbst veröffentlicht, über 20 Bücher sind es, glaube ich. Und auf der heutigen Sitzung in der Veranstaltung Poets in Residence, in deren Zuge Sie gerade an der Universität Bielefeld sind, da haben Sie einen Satz gesagt, und zwar, ein Autor schreibt oft die Bücher, die er selbst wohl gerne gelesen hätte. Wenn man jetzt diesen Satz ganz platt auf Ihre bisherigen Werke anwendet, dann waren Sie wohl auf der Suche nach doch durchaus auch unterhaltender Literatur, die aber auch wohl noch eine Ebene darunter hat. Stimmt das? War das Literatur, die Sie vermisst haben?
Was heißt vermisst? Ich habe mir schon mein Zeug rausgesucht. Ich habe als Kind, das war nicht viel. Also meine Eltern hatten überhaupt keine Kohle für Bücher. Das war also Leihbücherei Jim Knopf. Super Buch. Und später habe ich dann, zum Entsetzen aller Deutschlehrer, jahrelang habe ich nur Schrott gelesen. Und Schrott heißt Heftchenromane, also Groschenhefte nannte man das früher.
So, diese Nummer aus dem Teddy, die ja im...
Genau, was in Amiland wären das Pipes gewesen. Und, ja. und nur Horror, Vampirhorror, Dämonenkiller, dieses ganze Zeug. Zum Teil ist das dann auf dem Index für jugendgefährdende Schriften gelandet. Deswegen musste auch eine Reihe leider eingestellt werden irgendwann. Und die Pauker sind durchgedreht. Also da kommt man, Mensch, Andreas, du könntest doch so viel Klügeres lesen und dabei etwas lernen. Und da war schon das, was mich so annervt, immer noch auch am Kinder- und Jugendbuch oder der Kinder- und Jugendliteratur, dass das immer einhergeht mit, kann spannend sein, kann lustig sein, aber das Kind möchte bitteschön auch noch was davon lernen. Wenn du das mit einem Erwachsenen machen würdest, würde sagen, hier habe ich ein schönes Buch für sie, das ist spannend und unterhaltsam und sie lernen dann noch was dabei. Du würdest ja mit Teer beschmiert, mit Federn beworfen, aus dem Dorf gejagt.
Wegen dieser Bevormundung.
Ja, natürlich.
Also Sie haben aber auch einen ganz speziellen Schreibstil, was mir aufgefallen ist. Also wenn man jetzt so Kinderbücher vergleicht, es gibt ja die Sorte Kinderbücher, die skizziert heile Welten und man arbeitet quasi aus kindlicher Idylle heraus. Also zum Beispiel, was glaube ich ganz, ganz viele rauf und runter gelesen haben, ist halt Astrid Lindgren, da arbeitet zum Beispiel bei Qualle Blomqvist. Also sind die Eltern so der sichere Hafen. In ihren Geschichten haben die Protagonisten dann meistens schon in der Familie selbst so eine Art Päckchen mitzutragen. Warum haben Sie sich entschieden, solche Kinderbücher zu schreiben? Das ist ja erstmal, ich glaube, für die Zeit war das auf jeden Fall erstmal ungewöhnlich.
Naja, es gab schon so eine, aber dann eben auch ganz ausgewiesene Problemliteratur. Da ging es dann aber auch wirklich nur noch um die Päckchen, die die Leute schulterten und um dysfunktionale Familien und. das wäre mir als Leser immer zu wenig gewesen. Und als Autor war es mir das auch. Eine Kindheit oder eine Jugend oder ein ganzes Leben besteht nicht nur aus Problemen und Päckchen. Da gibt es auch noch Zwischentöne. Und ich wollte immer was machen, wo Leute sich drin, also möglichst viele Menschen sich drin wiederfinden können, einfach in der Darstellung von Unsicherheiten oder in der Darstellung von Konflikten, die auf so ganz einfachen Prämissen basieren. Ungerechtigkeit zum Beispiel ist so ein absolutes Kinderding. Damit hast du erstmal ganz viele Leser auf deiner Seite. Und der Rest war dann schmückendes, aber im wahrsten Sinne des Wortes schmückendes Beiwerk. Das sollte auch Spaß machen, das zu lesen. Ich mache das heute noch so, dass diese Rico Oskar Bücher, die extrem populär sind, Rico Oskar und die Tieferschatten lief im Kino, lala. So, das sind Sachen, da geht's vordergründig um so eine Krimi-Geschichte, aber eigentlich geht's um eine Freundschaftsgeschichte. So, dann packst du den Krimi oben drauf. Das ist sozusagen der Zuckerguss und das Lockmittel für die kleinen Leser. Und die denken nachher, sie hätten Krimi gelesen, aber sie haben tatsächlich ein Buch über die Mechanismen von Freundschaft gelesen. Und ich hoffe immer, dass das ist, was die mitnehmen. Wenn du aber ein Kind sagt, ich fand den Krimi viel geiler, dann denke ich, ja, ist ja cool, ist ja alles gut. Also Hauptsache es hat Spaß gemacht und Spaß soll dabei sein. Aber dieser Lerndings dahinter muss jetzt nicht unbedingt.
Aber sie hätten ja trotzdem auch zum Beispiel Rico und Oskar mit normalen Elternhäusern spielen lassen können. Also wo man auch nach Hause kommt und alles ist in Ordnung.
Ja, aber dann hast du ja keine Konflikte. Geschichte lebt von Konflikt. Das ist immer das, was viele Leute übersehen. Sie sagen ja, warum schreiben sie denn nicht mal was Normales? Wenn ich sage, normal ist, wenn ich bei Lidl mit der Einkaufstasche rumirre und meine Milch und einen Käse suche oder so. Keine Sau will sowas lesen. Ich weiß noch, es gab mal eine Aufnahmeprüfung an der Filmschule, wo ich hin wollte, da ging es ums Drehbuchschreiben und du bekamst vorgegebene Szene, also du musstest eine vorgegebene Szene schreiben. Da saß Bettina von Arnim irgendwo auf dem Turm in Hessen, vermute ich, und guckte runter auf das, keine Ahnung mehr, von der Revolution oder der Liebe verwüstete Land. Und dann stand da, du sollst eine Szene dazu machen, wie sie sich mit Herrn Brentano unterhält. Und dann habe ich vorne drauf geschrieben, also ich habe gar nichts innen reingeschrieben, habe nur vorne drauf geschrieben, so einen langweiligen Scheiß guckt sich im Kino keiner an. Aber das ist das, was so das Bildungsbürgertum immer erwartet hat und auch immer noch erwartet zum Teil. Ja, Unterhaltung mit Anspruch, okay, aber bitteschön, der Anspruch dann doch im Übergewicht. Also eigentlich Anspruch mit ein bisschen Unterhaltung, gerade so viel, dass das Kind nicht ohnmächtig wird oder einschläft.
Insgesamt kommen in ihren Geschichten neben der Unterhaltung aber auch viele Symbole vor und allgemeine Metaphern. In ihrem Roman Die Mitte der Welt zum Beispiel, da benutzen Symbole aus der griechischen oder römischen Mythologie. Ich habe mir das angehört und war darüber ein bisschen überrascht, weil einerseits zetern sie gerne über Deutschlehrer oder Deutschunterricht und andererseits habe ich mir genau dieses Ding, also Literatur auf Bilder hin überprüfen, also wie wir haben das in der Schule so schön genannt, Dinge in den Text hinein interpretieren. Ich war der festen Überzeugung, es gibt keinen Schriftsteller auf der ganzen Welt, der hingeht und seine Hand auch noch symbolisch auflädt. Und jetzt sitzen sie vor mir und beweisen das quasi ins Gegenteil. Und ich will mich jetzt mal ganz provokant fragen, wieso denn? Wieso müssen sie noch mehr Symbole reinpacken, wo die Handlung doch eigentlich ausreichen würde? Ich meine, außerdem Deutschlehrer merkt das doch nachher eh keiner.
Das muss ja auch gar keiner merken. Das mache ich, auch wenn das jetzt grausam klingt, weil es mir Spaß macht. Das geht mir auf gut Deutsch echt quermarsch vorbei, ob irgendjemand das mitkriegt oder nicht. Nur für mich ist es das Fundament, auf dem ich die Geschichte erzähle. Ich liebe postmoderne Literatur. So, da könnte man jetzt lange drüber dozieren, das unterlasse ich. Aber das hat dann schon einen Grund, warum meine Figuren in diesem Roman so ticken, wie sie ticken. Weil sie diesen mythologischen Vorbildern verhaftet sind. Und ich hatte auch eine Idee, was ich mit diesen Mythen machen will und wie ich die brechen will, indem ich sie in die Neuzeit übertrage. Das sind aber solche kleinen Wanderungen. Das meine ich mit Unterhaltung mit Anspruch. Wenn ich jetzt Du kannst daraus sowas machen, wie Christoph Ranzmeier das gemacht hat, damals mit, wie auch immer das hieß, da ging es auch um griechische Mythen. Dann hat er schön hinten so ein Verzeichnis gehabt mit den ganzen Götternamen und was die alle machen und wen die im Buch darstellen. Das ist dann aufdringlich, finde ich. So. Und bei mir ist das so, wer es entdeckt, kann viel Freude daran haben. Das ist ein doppelter Boden. Wer es nicht entdeckt, hat hoffentlich immer noch einen guten Roman. Und das deswegen suche ich mir, ich liebe auch Archetypenlehre und all diese Dinge, Symbolismus und all sowas. Und ich brauche das, um zu arbeiten. Mir macht das totalen Spaß, unsere Kultur auch daraufhin abzuklopfen, wie die sich sozusagen unterbewusst aus welchen Sachen zusammensetzt. Und so setzen sich dann auch meine Geschichten zusammen. Aber kein Leser muss mir dahin folgen. Das ist wirklich nur ein Hilfsmittel zum Arbeiten.
mir fiel es auf, weil ich dachte, sie geben diesen Leuten, die sie teilweise, naja, sie haben auch ein bisschen Verachtung geäußert über Deutschlehrer, doch eine Waffe in die Hand, nämlich man kann was finden, wenn man ihre Texte jetzt ganz intensiv liest.
Ja, das kann man ja auch. Und man kann ja auch was finden, wenn man will, aber man muss es nicht. Das ist das, was das vom Deutschlehrertum unterscheidet. Der arme Deutschlehrer, ich will die auch gar nicht immer angreifen, der steht da, der muss ja den Grant vermitteln, das guck mal, in guter Literatur, da ist dann irgendwo symbolhaft was unten drunter. Jetzt fangen wir an zu graben. So, und dann kriege ich die unglaublichsten Essays nach Hause geschickt, weil es die Leute alles in meinen Büchern finden. Und das finden sie in anderen Büchern dann ja auch. Und ich möchte dann immer da hinstehen, mich hinstellen und winken und sagen, es war nicht so gemeint, es tut mir sehr, sehr leid. Ich wollte gar nicht, dass meine Bücher bei euch im Unterricht gelesen werden. Das ist einfach so ein, weiß ich nicht, der Umgang mit Literatur in der Schule ist natürlich, muss er ja darauf abzielen, dass du da guckst, wie wird literarisch gearbeitet. Das kann man aber auch mit einem Groschenheftchen machen.
Ihr hört im Gespräch das Talkformat auf Herz 87.9. Am Mikrofon stehe ich, Andreas Hermwille. Und bei mir im Studio ist nach wie vor der Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel. Ich würde jetzt nochmal gerne mit Ihnen über etwas sprechen, nämlich wie Ihre Werke so in der Welt ankommen. Sie haben heute vor einer großen Runde von Studierenden den Beruf des Kinder- und Jugendbuchautors als einen beschrieben, der von der Gesellschaft missachtet wird. Für Kinder schreiben, das könnte ja jeder. Die echten Autoren würden halt Belletristik schreiben. Wo kommt dieses Vorurteil her? Was meinen Sie?
Ich denke schon, dass das darin liegt, wie letztlich das Publikum angesehen wird. Das habe ich auch so in einem Vortrag gesagt. Also Kinder sind eben klein und ein bisschen doof, auf jeden Fall nicht wirklich ernst zu nehmen, schon gar nicht intellektuell. Und dann muss entsprechend auch ihre Literatur ausfallen. So, die darf also nicht komplex sein oder die kann gar nicht komplex sein, ist ja für Kinder. Die kann eben nicht mit Symbolismus arbeiten oder. Die muss, das muss immer lustig und affektgesteuert sein, damit die Kinder da auch mitmachen und im Falle der Schule dann auch am besten noch was lernen obendrauf. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Das ist kein Kennzeichnen, was Literatur auszeichnet. So. Und meine Feststellung war halt, nachdem ich eine Weile im Beruf war, dass Kinder das auch nicht wollen. Die wollen intelligente Sachen. Die wollen intelligent. Mit dem neuen Buch, das ist ab 12, anders heißt das so. Da sitze ich dann und logisch kommen dann kleinere Kinder oder jüngere, weil die denken, jetzt kommt ein neuer Rico. Da fahren die alle voll drauf ab. Das ist aber witzig. Das neue Buch ist nicht witzig. Das ist eine traurige Angelegenheit. Und dann sitzen die da mit so ab 10 und du siehst, wie es in diesen kleinen Köpfen arbeitet und raucht und die Stirn sind immer zerfurchter. Und ich dachte in den ersten 2, 3 Lesungen, das ist jetzt ganz neu, das Buch, dachte ich, oh Gott, die fallen ja gleich ohnmächtig vom Hocker. Und auf jeden Fall werden die irgendwann in der Pause abhauen oder sie kommen danach und sagen, Alter, das war scheiße. So. Und das war genau das Gegenteil der Fall. Die stehen dann nachher vor dir und strahlen dich an wie Bolle auf dem Milchwagen mit dem Buch in der Hand, das sie signieren lassen wollen, weil sie gerade was ganz Erwachsenes mitgekriegt haben. Die sind sozusagen im Augenblick des Zuhörens intellektuell über sich hinausgewachsen. Und du kannst es sehen, wenn du dir dabei anguckst. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. So, und widerspricht eben all diesem so, für Kinder muss man sich nicht solche Mühe geben.
Würden Sie sagen, das ist allgemein ein Phänomen der Gesellschaft, dass man Kinder eher unter als überschätzt?
Ja, das Ding ist ja, es ist ja eine völlige Schizophrenie in der Wahrnehmung vom Kind. Also auf der einen Seite werden die gehandelt wie goldene Kälber, aber das natürlich nur, weil sie die verlängerten Egos ihrer Mütter und Väter reflektieren. So. Das Kind, das du musst kein Kind in 2000 Dollar Klamotten stecken und dann als erstes Kind auf den Himalaya Stufe 3 irgendwo hieven. Das machen einfach nur durchgeknallte Eltern. Dem Kind ist das scheißegal. Das hat auf sowas in der Regel überhaupt keinen Bock, außer es wird ihm eingeredet. Und dann, also auf der einen Seite Kind als Fetisch, das kann gar nicht hoch genug gehandelt werden. Das hat, und der Wert ist aber ein materieller, der ihm beigemessen wird. Ja? So, wie ein kleiner Goldklumpen oder so. Und auf der anderen dieses, wie, ja, ansonsten, und was haben sie sonst so mit ihm gemacht? Ja, ne, geredet haben wir nicht miteinander. Das ist mit unserem kleinen Ruben Herodes, muss man nicht so viel reden. Der ist so ein ganz introvertierter, aber weit für sein Alter, schon weit. So einen Scheiß hört man dann.
Ruben Herodes, haben Sie das gerade erfunden?
Nee, das ist natürlich echt. Es gibt ja, das ist ja auch diese Vornamenmanie. Ich gebe meinem Kind einen interessant klingenden Vornamen und mache es damit zu einem interessanten Menschen. Also das ist ja übelstes tribalistisches Denken. Das funktioniert überhaupt nicht. Und die armen Kinder müssen, die stehen dann ihr Leben lang da und müssen dir irgendwas vorbuchstabieren. Das ist nicht so klug.
Nee, das finde ich auch nicht. Aber um zum Text zurückzukommen, Ihrer eigenen Beschreibung nach hat man es als Kinderbuchautor aber paradoxerweise jetzt schwerer quasi, als es in der Belletristik zugeht. Denn was man in einem Erwachsenenroman nur andeuten muss, das muss man in einem Kinderbuchroman handfest beschreiben, so waren Ihre Worte, ja. Da man dort halt nicht auf bisherige Lebenserfahrung zurückgreifen kann. Wenn Kinderbücher nun also erstens schwerer zu schreiben sind und zweitens weniger geschätzt werden, wie haben Sie das dann 25 Jahre lang ausgehalten, in dem Genre zu arbeiten?
Einfach, weil die Belohnung sozusagen, die du bekommst, und damit meine ich jetzt natürlich nicht die finanzielle, aber die ideelle Belohnung ist eine viel, viel größere. Das, ich mache das immer gerne fest am Beispiel von Lesungen. Wenn du vor Kindern liest, deine Story muss gut sein und du musst gut vortragen können. Ansonsten werden die, freundlich gesagt, unaufmerksam. So, das kannst du vor Erwachsenen. Das habe ich heute auch gesagt, du kannst das Dr. Oetker Backbuch vorlesen, nach einer halben Stunde schreit vielleicht einer Hurz, weil er merkt, dass er verarscht wird. Vorher schlucken die alles und mit einer stoischen Miene dabei, weil es ist ja jetzt Kultur.
Kultur muss auch wehtun, ne?
Ja, so ungefähr. Und genau, Kultur ist eigentlich nur dann Kultur, wenn es nicht schön ist. Und damit kann es dem Kind nicht kommen. Dem Kind würde nie einfallen zu sagen, ich war heute bei irgendwas mit Kultur. So. Und diese Unmittelbarkeit in der Reaktion, die Kinder dir zeigen, und diese Ungestelltheit, das ist großartig, weil ich natürlich dann auch weiß, kommt es an, was du da machst, oder solltest du es besser bleiben lassen?
Ein Problem, was Sie aber trotzdem als Kinderbuchautoren haben, das ist, ich nenne es mal, die versammelte Intelligenzia der Pädagogen. Ja. Insbesondere dadurch, dass Ihre Bücher viel im Schulunterricht gelesen werden, nehmen die sich öfters halt so auch vielleicht das Recht heraus, Ihnen zu sagen, wie man besser schreiben soll. Und Sie nannten das heute auch, Sie könnten ein Sachbuch über Autoren in pädagogischer Geiselhaft schreiben. Ich fand das wunderbar bildhaft und ich würde gern mehr darüber wissen, wie fühlt sich diese an, diese pädagogische Geiselhaft? Was passiert da?
Naja, das ist, ich muss da schon und ich möchte auch erstmal voranstellen, dass das ist jetzt nicht der klassische Deutschlehrer als solcher. Also sonst hätte ich wahrscheinlich das auch längst gelassen, da überhaupt noch Leserbriefe anzunehmen oder zu beantworten. Aber es gibt innerhalb der Lehrerschaften, die mit meinen Texten arbeiten, schon einen nicht unerheblichen Bestandteil, die kommen dann wirklich auf die unglaublichsten Ideen. Es gibt tatsächlich zum Beispiel Menschen, die denken, dass das Kinderbuch per se als solches für ihren Unterricht geschrieben wird. Also ich hatte mal eine Dame, die schrieb mir, das ist mein Buch, Paul 4 war das, ich möchte dafür Sorge tragen, dass die folgenden 11 Punkte ab der nächsten Auflage ausgebessert werden, sonst käme es für ihren Deutschunterricht nicht in Frage. Und dann habe ich zurückgeschrieben, das schockt sie jetzt vielleicht, aber ich habe es auch gar nicht für ihren Deutschunterricht geschrieben. Also das ist geradezu unglaublich. Und das kommt relativ häufig. Ich würde ja dieses oder jenes von Ihnen lesen, also als ob ich irgendjemanden drum gebeten hätte. Das kommt also unaufgefordert. Ich würde das ja lesen, wenn ich dieses oder jenes drin wäre. Und dann sage ich nur, dann lasst es doch. Es gibt jedes Jahr erscheinen bei uns 8.500 Bücher für Kinder und Jugendliche neu auf dem Markt. 8.500. Da wird sich ja wohl eins finden lassen, das den Bedürfnissen solcher Menschen gerecht wird. Das Problem mit solchen Menschen ist, denen wird gar nichts gerecht. So. Die werden auch in jedem anderen Beruf doof. Das sind einfach schwierige Menschen im Umgang, um es mal ganz freundlich auszudrücken. Und du bist dann halt in dem Fall ausgerechnet das Opfer, weil du irgendwo diesen Beruf tangierst.
Sie haben aber im Laufe Ihrer Arbeiten Ihren Schreibstil auch angepasst. Das ist auch logisch, wenn jeder, der eine Weile in einem Beruf arbeitet, kommt da irgendwie weiter. Es ging heute aber auch unter anderem um Leserbriefe und wie Leserbriefe wohl auch besonderen Einfluss haben. Insbesondere ging es um Kinderbücher haben ab jetzt bei Ihnen immer ein Happy End. Die hätten es mal vorher nicht gehabt.
Ja.
Also wenn ich das in der Form richtig verstanden habe. Und das hätte dann mit Leserbriefen zu tun gehabt. Das heißt, Sie haben Geschichten geschrieben ohne Happy End und wurden durch Leserbriefe darauf aufmerksam gemacht, dass Kinderbücher ohne Happy End nicht gut funktionieren. Stimmt das?
Unter anderem durch Leserbriefe und viel schon, weil das so ein sehr unmittelbarer Weg ist, seine Enttäuschung auszudrücken. Ich würde nach wie vor, und das tue ich ja auch weiterhin, Jugendbücher schreiben. Ich sag mal so, das ist immer schwierig, aber ich sag mal ab 12 aufwärts, da nehme ich mir die Freiheit raus, jedes Ende dran zu pappen, das ich mag. So, da gibt's auch keine Rücksicht auf Verluste mehr. Aber Kinder haben tatsächlich, die haben so ein ganz tief sitzendes, inhärentes Harmoniebedürfnis. Und wenn das enttäuscht wird und am Schluss also ein Buch zugeklappt wird und diese Enttäuschung ist immer noch in dir drin, weil sich einfach nichts zum Positiven geändert hat, dann ist das nicht gut. Man glaubt gar nicht, wie lange Kinder sich dann unter Umständen daran abarbeiten. Das kann über Monate erfolgen. Die schreiben mir manchmal, dann haben die vor, ich habe letzte Weihnachten ihr Buch so und so gelesen und jetzt muss ich ihn mal schreiben und der Brief kommt im Juli. Und dann weißt du wirklich, das ist das Ergebnis eines langen Denkprozesses. Die ertragen keine Grausamkeit, die ertragen keine Traurigkeit, die ertragen das innerhalb des laufenden Textes, aber du musst es positiv auflösen. Das hätte ich früher so nicht gedacht, auch nicht gesagt und ich hätte es auch nicht gemacht. Und inzwischen tue ich das, weil wenn du dann viel gelesen wirst, hast du auch einfach eine Verantwortung für die Kirchen.
Mussten Sie das sozusagen auf die harte Tour lernen oder ist Ihnen das sozusagen weich klar geworden durch Literatur von anderen Büchern? Also hatten Sie ein Schlusserlebnis, wo Ihnen klar wurde, oh, ich muss bessere Enden haben?
Nee, die Enden sind ja gar nicht schlecht. Also ich habe auch die Bücher nie abgeändert oder so, aber ich mache es jetzt anders. Wie gesagt, nur für Jüngere. Nee, das kam wirklich so mehr aus dem, was von diesen kleinen Lesern an mich herangetragen wurde. Natürlich auch durch die Lektüre anderer Bücher, wo ich immer dachte, ach guck mal, jetzt hört das aber doch schön auf. Und das ist was ich eigentlich nicht mag. Alle letzten Filme von Steven Spielberg zum Beispiel, der hatte so eine ganze Welle mit Minority Report und was weiß ich, die Funktion oder AI, das funktioniert bis auf die letzten 5 Minuten und dann merkst du auf einmal, das Studio irgend so ein, und der hat das eigentlich nicht mehr nötig, aber so ein Kack-Happy End dran gekleistert. Ich hasse sowas. Aber wenn ich die Geschichte entsprechend aufbaue und auf ein Happy End hinarbeiten lasse, dann ist es nachher auch kein gekünsteltes Happy End. Dann ist es wirklich eine Geschichte, die dann letztlich nach vielen Konflikten eben dann doch im Guten mündet und dann funktioniert's.
Aber Sie haben trotzdem das Ende von Ihrem dritten Band, Rico und Oscar, als grauenvoll bezeichnet.
Ja, also das ist ein super Ende. Das ist das größte Happy End, das ich je geschrieben habe. Das geht über Seiten und Seiten und Seiten hinweg. Fast wie am Ende vom Herr der Ringe, wo das ja auch nicht mehr aufhörte. Da war die Idee, dass diese 3 Rico-Bücher, die gehen über etwa 800 Seiten oder so. Und wenn sich da so ein kleiner Schwuppi durchgearbeitet hat zum Teil, das ist ja für die auch harte Arbeit, dann haben die das einfach verdient am Schluss. Diese Jungs im Buch, die gehen teilweise durch die Hölle, die sollen es auch schön haben. Also auch die Figuren im Buch sollen es schön haben. Und es gab auch gar keinen Grund, denen auf irgendeine Art und Weise ein Happy End zu verwehren, außer ein pädagogisch wertvolles, sagen so, guck mal, im Leben ist es halt nicht immer so, dass man ein Happy End hat. Aber diese Figürchen hatten es verdient und die Leser hatten es verdient und dann habe ich richtig aufgeschäppt und es hat totalen Spaß gemacht. Und wenn ich es jetzt lese, ist es schön. Ich habe aber nochmal sozusagen nach dem großen Happy End noch ein ganz kleines Stückchen dran gesetzt am letzten Rico, wo das Ganze wieder runtergefahren wird und runtergetunt und du dann ganz allein am Schluss mit dieser einzelnen Erzählfigur bist. Also das musste dann schon sein. Aber das war echt okay. Und die Kiddies lieben das.
Eine Universität wie diese, voll mit geisteswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Studiengängen, die ist garantiert auch sehr gut gefüllt mit Menschen, die gerne auch, wie Sie, so nach dem Studium mal eine Karriere als Schriftsteller vielleicht anstellen wollen. Und wo ich Sie gerade schon da habe, will ich die Gelegenheit nicht versäumen, nachzufragen, wie man das denn jetzt eigentlich am besten anstellt. Ich habe eben schon gefragt und bei Ihnen klang das fast wie pures Glück. Und andere sagen, die schon mit der Verlagsbranche zu tun haben, es hilft eigentlich nur Vitamin B. Ist das so? Also sieht es als Erstling so finster aus am Schriftstellerhimmel?
Nein, nein. Das ist schon so. Also ich weiß das, weil ich da mich selber intensiv hintergeklemmt habe bei Verlagen, weil ich selber wissen wollte, weil immer wieder Aussagen kamen von Verlagsseite, wie ja, wir bekommen auch eben nicht, die Manuskripte, die wir kriegen, sind nicht immer gut. In der Regel sind sie schlecht. Das heißt, es werden nicht jedes Jahr 5 neue gute Autoren entdeckt. Und faktisch ist es so. Ich kann jetzt aber wirklich nur fürs Kinder-Jugendbuch sprechen. Von der Belletristik, da habe ich nicht so einen Zugang zu. Ich habe mir das dann in Verlagen angeguckt, da wo ich für übersetze und mein Hausverlag. So, und es ist grauenvoll. Also was da Leute hinschicken und glauben, dass das irgendjemand ernsthaft auch nur in Erwägung ziehen könnte, das zu veröffentlichen und sei es nur als Fortsetzungsgeschichte hinten auf einer Packung Kellogg's Cornflakes, das geht überhaupt nicht.
Was drückt das Grauen aus?
Das Grauen drückt aus, dass ganz, ganz viele Menschen, ich pack's andersrum an. Ich glaube, dass egal welcher Künstler sich wie künstlerisch ausdrückt, da muss ein Talent dafür da sein. Du musst irgendwo, ist das wahlweise mit der Muttermilch gekommen, also genetisch, oder es ist was, wo du sagst, naja gut, der hat viele Bücher gelesen, der weiß halt, wie es geht. So. Aber es werden grundsätzliche Gesetze der Narrativik überhaupt nicht beachtet, weil die auch gar nicht bekannt sind. Es ist, in der Regel liest sich's unglaublich trivial, was Leute machen. Die wollen poetisch sein und sind so grauenhaft kitschig, dass dir wirklich, dass du Karies kriegst vom Lesen. Man kann es gar nicht ausdrücken. Es ist wirklich, und ich hoffe, das klingt nicht arrogant, aber es ist einfach eine totale, das ist dieselbe Selbstüberschätzung, mit der Leute bei Dieter Bohlen stehen und glauben, sie könnten singen. Die können das nicht.
Sie haben jetzt schon das Glück gehabt, in einen Verlag hineinzukommen. Verlage ja, mit Lektorat und so weiter und so fort sind eigentlich auch dafür gemacht, Autoren auf ihrem Weg weiter zu beraten. Wurde Ihnen in Ihrem Verlag oder von Ihrem Lektorat irgendwas Nützliches beigebracht, was man weitergeben kann, was man vielleicht, wo man am Anfang noch nicht drauf kommt?
Also ein Satz, man muss ja auch mal was sagen für die Leute, die jetzt wirklich denken, wie macht man es denn dann? Also das, der einzige Satz, den ich mir behalten habe von meiner Lektorin, meiner ersten, war, du musst den Leser an die Hand nehmen. Das aber bitteschön auch wieder Kinder-Jugendbuch. So, dass du kannst nur so und so viel Erzählstränge auslegen und dann irgendwo 200 Seiten später so einen Knaller zünden, wenn du ein Kind da entsprechend mitnimmst durch den Text. In der Belletristik kannst du es ganz anders machen. Da kannst du auch ganz bewusst Fäden auslegen, die du wahlweise kappst oder ins Leere laufen lässt, weil das ist dann eben Kunst. So, mal platt ausgedrückt. Leser bei die Hand nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst selber, genau wie der Leser, immer wissen, wo du dich in deinem Text aufhältst. Viele Autoren, neue Autoren schaffen das nicht. Die schreiben drauf los, die verzetteln sich, die verlaufen sich im Irrgarten der Möglichkeiten sozusagen, weshalb der einzige Tipp ist, den ich ernsthaft geben kann für jemanden, der schreiben will, überleg dir das Ende. Du musst wissen, wo du mit deiner Geschichte hin willst. Das ist wie ein Licht am Ende des Tunnels. Und dann kannst du durchs Dunkle rennen, du kannst dir 100 Mal den Kopf knallen, aber du wirst immer wieder irgendwann dieses Licht da hinten sehen. Du kannst auf dem Weg dahin die ganze Geschichte verändern, aber du musst da ankommen, wo du es dir vorgenommen hast, sonst kannst extrem böse enden. Und extrem böse heißt, du schreibst hunderte von Seiten, die du nachher in die Tonne haust. Ich habe das selber alles durch. Das ist nicht klug. Also so ein kleines Erzählgerüst, wirklich ein minimales Einstieg, Ausstieg, müsste reichen. Es gibt andere Leute, die schwören darauf, die machen kilometerlange Tapeten mit den Plots und den Plotpoints und den Nebengeschichten und Nebenfiguren und Gott weiß was. Ich habe das einmal gemacht und dann stand ich vor der Tapete und habe das Buch nicht geschrieben, weil ich dachte, die Tapete ist ja jetzt schon fertig. Wollte aber keiner kaufen. So, das, also ich bin mehr so ein, ich schreibe gerne ins Blaue, aber das Blaue muss hinten hell sein. Ich muss den Ausgang sehen. Und das ist faktisch das Einzige, was ich Anfängern mitgeben kann. Plus, beharrlich bleiben. Das ist schon so. Die Leute gucken sich das in den Verlagen an. Aber das muss ein Verlag sein, wo dein Zeug einigermaßen hinpasst. Du kannst kein Buch über Zierfische schreiben und dann schickst du das an ein Verlagshaus für Botanik. Was machen aber manche Leute? Und logisch kriegen die das um die Ohren geschlagen oder gar nicht mehr zurückgeschickt. Also es muss zum Programm dann schon ein bisschen passen. Das wird auch honoriert, wenn du dich damit auseinandersetzt. Plus, wenn das Ding dann nicht genommen wird, schickst du ein Vierteljahr später wieder hin, weil es ja vielleicht dann nicht bei Lektor A, sondern bei Lektor B auf dem Tisch landet, der komplett anders dein Buch empfindet als Lektor A. Oder sogar Lektor A findet es im Januar scheiße und im Juli findet das ganz toll. Einfach weil draußen 17 Grad mehr sind oder so. Das sind Faktoren, die sind unabweckbar und das muss man alles mit ins Kalkül ziehen. Was man sich nie sagen lassen sollte, auch wenn ich selber eben gesagt habe, es gibt unglaublich schlechte Texte, ist, dass du schlecht bist, weil dann schreibst du ja nicht mehr. Also so viel Schmackes muss man haben. Wenn ich allerdings jetzt 5 Jahre lang von 27 Leuten gehört hätte, es tut mir leid, das passt jetzt nicht und so schlecht, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, ob ich nicht einen anderen Beruf suche.
Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke auch.